Es wirkt wie ein fanatischer Kampf gegen jeden, der Emigration fordert. Gleich zweimal wurden in dieser Woche Demonstrationen gegen die Masseneinwanderung verboten. Und sogar der Bundestag schränkt die Freiheit der Berichterstattung ein, mit einer Begründung, die wirkt, als stamme sie direkt aus den Akten von Polizei und Geheimdienst. Was genau geschehen ist, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, Ursula von der Leyen in Kiew. Wird die Europäische Union jetzt offiziell zur Kriegspartei? Und Spitzel lesen mit, immer mehr Details über die Fake-Accounts des Verfassungsschutzes. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu neuen Repressionen gegen die Opposition kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst ein anderes Thema, das ebenfalls vielen Menschen Sorgen bereitet. Die Europäische Union weitet ihre indirekte Beteiligung am Ukraine-Krieg weiter aus. Am Mittwochmorgen traf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Besuch in Kiew ein. Die Reise war, wie bei solchen Besuchen üblich, zuvor nicht angekündigt worden. Dabei sprach von der Leyen offen über eine engere Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien beider Seiten. Wörtlich sagte sie, ich werde neue Initiativen zur Integration unserer Verteidigungsindustrien ankündigen, damit wir mehr und schneller produzieren können. Die Ankündigung dürfte mehr sein als bloße Symbolpolitik. Erst am Dienstag bekannte sich der deutsche Außenminister Johann Wadephul zur weiteren Finanzierung des Krieges. Zudem wurde bekannt, dass Deutschland Mittel für den Kauf von 50.000 Drohnen des Unternehmens Skyfall bereitstellen will. Darüber hinaus vereinbarten Deutschland, Frankreich und Großbritannien gemeinsame Manöver für Militäreinheiten, die später in der Ukraine eingesetzt werden sollen. Offiziell ist die Anstationierung allerdings erst nach einem möglichen Waffenstillstand vorgesehen. Unterdessen reagierte auch Russland auf die jüngsten Entwicklungen. Der Duma-Abgeordnete und frühere Offizier Leonid Ivlev griff die Bundesregierung scharf an. Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärte er, die deutschen Revanchisten halten weiterhin an dem Traum fest, das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs zu revidieren und planen ihren eigenen Aussagen zufolge bis 2030 einen Angriff auf Russland. Übrigens, das Treffen in Paris fand offiziell im Rahmen der sogenannten Koalition der Willigen statt. Mit dabei war auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker. Auf dem gemeinsamen Gruppenfoto ist er in der letzten Reihe mit geschlossenen Augen zu sehen. Seine Teilnahme an dem Treffen von Staaten, die die Ukraine im Krieg unterstützen, wirft allerdings Fragen auf, denn Österreich ist laut Bundesverfassung ein neutraler Staat. Am Dienstag berichtete auf 1 über insgesamt 157 Bundeswehrveranstaltungen an Schulen in Sachsen-Anhalt. Sie fanden seit Anfang vergangenen Jahres statt. Sollte die AfD im September die Landtagswahl gewinnen, würde sich daran nichts ändern. Das machte der Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider gegenüber auf 1 deutlich. Wörtlich erklärte er, im Falle einer Alleinregierung würden wir Bundeswehrbesuche an Schulen nicht im geringsten einschränken. Die Bundeswehr ist an unseren Schulen ein willkommener Gast. Zwar kritisiere die AfD die Aggressionspolitik gegen Russland, stehe der Bundeswehr jedoch grundsätzlich positiv gegenüber. Auch Auftritte von Gegnern des Militärs an Schulen lehnt Tillschneider nicht generell ab. Sie sollten nach seiner Auffassung jedoch nicht im gleichen Rahmen stattfinden wie Besuche von Werbeoffizieren der Bundeswehr. Denn, Zitat, Bundeswehrbesuche an Schulen brauchen kein Framing durch Friedensinitiativen. Der Begriff Remigration gilt im politischen Diskurs als regelrecht geächtet. In Brüssel wurde am Dienstag sogar versucht, eine Demonstration für den Safe Europe Act zu verbieten. Die Initiative fordert eine deutlich strengere Einwanderungspolitik. Nach Angaben der Veranstalter ging das Verbot auf den Brüsseler Bürgermeister Philipp Kloos zurück. Eine nähere Begründung wurde zunächst nicht genannt. Doch der Versuch scheiterte. Wie die Organisatoren in den sozialen Medien mitteilten, wurde das Verbot im Eilverfahren von einem Gericht aufgehoben. Der Aktivist Martin Sellner, einer der Organisatoren des Protests, kommentierte den juristischen Erfolg unmittelbar vor Demonstrationsbeginn gegenüber auf 1.
15. Hinter Brüssel, Europäisches Parlament. Wir haben uns heute hier versammelt, um den Eliten in Brüssel den Willen von 520.000 europäischen Patrioten zu überbringen. Sie haben alles versucht, uns aufzuhalten. Sie wollen den Safe Europe Act, die größte patriotische Bürgerinitiative von Anfang an blockieren und sie wollten die Kundgebung unserer großen europäischen patriotischen Bewegung verbieten. Wir haben es geschafft, im Eilverfahren zu gewinnen, gerade erst bestehen. Und nun steht einer Kundgebung hier gemeinsam mit Eva Vladimirbrück, Ries von Langenhofen, Dominik Zaczynski, meiner Wenigkeit nichts mehr im Wege. Wenn ihr also Zeit habt, jetzt in Brüssel 40:40 werden wir die erste öffentliche Kundgebung des Safe Europe Act veranstalten.
Mit der Demonstration sollte auf die drohende Ablehnung des Safe Europe Act durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufmerksam gemacht werden. Die EU-Kommission hatte angekündigt, die Petition trotz mehr als 530.000 Unterschriften als, Zitat, unvereinbar mit den europäischen Werten zurückzuweisen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es in Brüssel zu einem solchen Konflikt kommt. Bereits im April 2024 hatte die Stadt versucht, die National Conservatism Conference mit Polizeigewalt zu verhindern. Auch damals scheiterte dieses Vorgehen vor Gericht. Doch auch nach dem juristischen Erfolg in Brüssel bleibt das Thema Remigration umkämpft. Ein aktuelles Beispiel kommt aus Wien. Wie am Dienstag bekannt wurde, sieht sich auch die Sommerdemonstration der Identitären Bewegung in Wien massiven Einschränkungen ausgesetzt. Hier sehen Sie Aufnahmen der Demonstration aus dem vergangenen Jahr. Nach Angaben der Organisatoren hat die Stadt Wien die ursprünglich geplante Demonstrationsroute vollständig untersagt. Bürgermeister Michael Ludwig begründet das Vorgehen offenbar mit der Befürchtung möglicher Gewalt durch Teilnehmer der Identitären Bewegung. Dabei verlief die Demonstration nach Angaben der Veranstalter seit mehr als 10 Jahren auf einer nahezu unveränderten Route durch den ersten Wiener Bezirk ohne größere Zwischenfälle. Zwar stehe man weiterhin mit den Behörden in Kontakt, gleichzeitig heißt es in einem Social-Media-Beitrag der Identitären Bewegung wörtlich: Zu diesem Zeitpunkt müssen wir Gruppen und Einzelpersonen aber von der Anreise nach Wien am 25.07. abraten, da eine Kundgebung wie im Jahr 2025 nicht stattfinden kann. Wie auf eins aus Organisatorenkreisen erfuhr, wird zudem befürchtet, dass auch eine Ausweichroute durch verschärfte Auflagen faktisch unmöglich gemacht werden könnte. Dem Vorgehen der Behörden war eine Medienkampagne der österreichischen Tageszeitung Der Standard vorausgegangen. Nicht nur Demonstrationen zum Thema Remigration werden derzeit verboten. In Deutschland gilt das Konzept inzwischen auch als verfassungsfeindlich und spielt nun offenbar sogar bei Einschränkungen der Pressefreiheit eine Rolle. Der Fernsehchef des Magazins Kompakt, Paul Klemm, darf nach Angaben des Magazins nicht mehr aus dem Bundestag berichten. Ein entsprechendes Schreiben der Bundestagsverwaltung liegt auch auf 1 vor. Darin heißt es, durch Klemms Anwesenheit sei ein Risiko für die Funktions- und Arbeitsfähigkeit, die Sicherheit, Integrität oder Vertrauenswürdigkeit des Deutschen Bundestages zu besorgen. Gemeint war vermutlich zu befürchten. Offiziell wollte der Bundestag den Vorgang gegenüber auf 1 nicht bestätigen. Ein Sprecher erklärte, das Parlament könne aus sicherheits- und datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte erteilen. Nach dem Schreiben der Bundestagsverwaltung wird das Hausverbot vor allem mit den politischen Aktivitäten Paul Klemms und der Position des Kompaktmagazins begründet. Sowohl der Journalist als auch das Magazin würden das Konzept der Remigration vertreten. Dieser Vorwurf spielte bereits im Verbotsverfahren gegen Kompakt vor mehr als einem Jahr eine zentrale Rolle. Auch deshalb sieht Paul Klemm Parallelen zu den damaligen Vorgängen. Gegenüber auf 1 erklärte er:
Ich denke, dass auch vieles aus dem Verfassungsschutz eingeflossen ist, gerade wenn es um diese Begrifflichkeiten wie ethnokulturelle Identität geht, dass ich also den Remigrationsbegriff von Martin Sellner verbreitet hätte bei Kompakt TV. Das ist alles so VS-Sprech, wo ich genau weiß, zum einen wurde hier eine Polizeiakte von mir angezapft, die schon Bestand hatte, und zum anderen wurden da auch Elemente aus dem Geheimdienst, aus der Überwachung mit eingebaut.
Die Begründung des Hausverbots, also das angebliche Risiko für die Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Bundestages, wertet Klemm als Ausdruck der Schwäche des politischen Establishments.
Wenn ein Mann mit Mikrofon reicht, um diese Leute derart in Bedrängnis zu bringen, sie sich derart in ihrer Arbeitsfähigkeit bedroht fühlen zu lassen, dann wissen wir, wie schwach das Altparteienkartell geworden ist, wie viel Angst sie haben, wie viel Angst vor der Wahrheit, vor einer wahrheitsgemäßen Berichterstattung sie haben, wie viel Angst sie vor kritischen Fragen haben.
Das vollständige Interview mit Paul Klemm sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Wie hart in der EU gegen Oppositionelle vorgegangen wird, darüber berichten nur alternative Medien wie Auf1. Dazu können Sie beitragen unter www.auf1.tv/unterstützen. Auf mögliche Schäden nach der Covid-Injektion macht jetzt die Ärztevereinigung MWGFD aufmerksam. Sie hat ein Video mit dem Titel Post-Vac hat ein Gesicht veröffentlicht. Darin sind zahlreiche impfgeschädigte Menschen vor und nach der Covid-Injektion zu sehen. Wörtlich schreiben die Mediziner, diese Bilder stehen stellvertretend für Tausende. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Außerdem fragen sie, wann übernimmt jemand dafür die Verantwortung? Am Dienstag berichtete auf 1 über 413 Fake-Accounts des Berliner Verfassungsschutzes. Doch bundesweit dürfte die Zahl solcher Konten deutlich höher liegen. So vermutete die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag bereits im Januar in einem Antrag, der dortige Verfassungsschutz betreibe mindestens 287 sogenannte Fake-Accounts. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahl durch die Landesregierung gibt es allerdings nicht. Aus den meisten Bundesländern liegen bislang überhaupt keine gesicherten Angaben zur Zahl solcher Geheimdienstkonten vor. So erklärte die Landesregierung von Baden-Württemberg im vergangenen Jahr auf eine parlamentarische Anfrage. Eine Beantwortung der Frage ist aus Gründen des Staatswohls nicht möglich. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass die Verfassungsschutzbehörden bundesweit mehrere tausend Fake-Accounts betreiben könnten. Ab dem Jahr 2030 soll die Bevölkerung der Europäischen Union schrumpfen. Das prognostiziert die EU-Kommission in ihrem aktuellen Bevölkerungsbericht. Demnach sinke die Einwohnerzahl von gegenwärtig 450 Millionen auf unter 400 Millionen am Ende des Jahrhunderts. Gleichzeitig werde der Anteil älterer Menschen weiter steigen. Als Lösung nennt die Kommission wörtlich die Migration von Fachkräften. Zudem müssten die Mitgliedstaaten ihre Produktivität steigern und die Arbeitslosigkeit senken. Über die Bundesaufnahmeprogramme für sogenannte Ortskräfte sind seit dem Jahr 2021 knapp 37.000 Afghanen nach Deutschland gebracht worden. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor. Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 5. Juni 2026. Die Antwort zeigt außerdem, die Programme haben den Steuerzahlern einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Allein für die Entwicklung einer IT-Anwendung wurden 7 Millionen Euro veranschlagt. Weitere 7 Millionen Euro flossen an die Koordinierungsstelle der Zivilgesellschaft. Hinzu kommen seit dem Jahr 2023 jährlich Millionen Ausgaben für Sicherheitsüberprüfungen. Auffällig ist zugleich eine weitere Zahl. Im gesamten Zeitraum wurden lediglich 72 Aufnahmezusagen wieder zurückgenommen. Beobachter sehen einen Hinweis darauf, dass das Auswärtige Amt auch nach dem Ausscheiden von Annalena Baerbock kaum Interesse an einer Verringerung der Aufnahmezahlen hatte. Mehr als 200 Milliarden Euro neue Schulden will die Bundesregierung im kommenden Jahr aufnehmen. Mindestens 100 Milliarden Euro sollen nach derzeitigen Planungen in die Verteidigung fließen. Darüber habe ich mit dem Wirtschaftsfachmann und Autor Benjamin Mudlack in der aktuellen Ausgabe von Wirtschaft am Mittwoch gesprochen. Er sagt,
die Bundesregierung, also sind ja konkrete Menschen, die dahinter stehen, die tätigen natürlich keine Ausgaben im ursprünglichen Sinne, sondern andere Menschen werden unter Gewaltandrohung und im Rahmen feindlicher Handlungen dazu gezwungen zu zahlen. Sie werden also über Steuern und Co. zu Ader gesetzt. Und sinnvoll eingesetzte Mittel sind das natürlich nicht. Sinnvoll eingesetzt werden Mittel und Ressourcen nämlich nur dann, wenn Menschen auch freiwillig und auf Basis von marktwirtschaftlichen Preissystemen miteinander interagieren und austauschen. Und davon kann hier beileibe nicht die Rede sein. Ja, die Menschen werden gezwungen und es handelt sich eben auch nicht um Investitionen, sondern das sind konsumtive Ausgaben, ja, also die den Wohlstand der Menschen mindern und die potenziell noch Menschen umbringen. Das ist extrem traurig und Ressourcen zerstören. Ja, und Rüstungsgüter, das vergessen auch viele, ziehen natürlich dann im Nachgang auch einen Rattenschwanz an Folgekosten nach sich. Ja, wenn Sie da Panzer und Co. LKW kaufen als Bundeswehr, dann folgen auch Instandhaltungsaufwendungen. Also auch das mindert dann den Wohlstand der Menschen. Das vergessen viele. Und jetzt zu den 50.000 Drohnen. Das war ja gestern eine Meldung, die Runde machte. Ich habe mich kürzlich mit dem NATO-General Kujat unterhalten, dem ehemaligen NATO-General. Und er sagte zu mir, oder ich fragte ihn, wann wird man denn zur Kriegspartei? Und dann sagte er, wenn man eine Kriegspartei, die schon aktiv teilnimmt, wenn man die in einen Zustand versetzt, die sie ohne die Hilfe nicht hätte. So, und wenn man jetzt hier 50.000 Kriegsdrohnen Angriffsdrohnen da denen zukommen lässt, dann wird man schnell zur Kriegspartei. Und da frage ich mich wirklich, ob das den Menschen bewusst ist und ob es denen bewusst ist, die diese Entscheidung treffen. Die Frage kann jeder für sich selbst beantworten. Ich könnte nur mutmaßen. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man zur Kriegspartei wird, das definiert natürlich derjenige da in Moskau oder diejenigen, und da gibt es auch Hardliner, dann wird man sehr schnell zum Kriegsgebiet beziehungsweise zum Kriegsziel. Vor allem dann, wenn hier diese Güter auch produziert werden, ja, dann schlägt es hier ein. Und das ist ein Problem. Und ich stelle fest, dass in persönlichen Gesprächen die Menschen sich diesbezüglich Sorgen machen um ihre Söhne, um ihre Männer. Und ich sehe auch, dass es für diesen Wahnsinn keine Akzeptanz gibt. Also Fazit zu Ihrer Frage. In puncto Aufrüstung fahren wir in eine Sackgasse. Und am Ende dieser Sackgasse steht der totale Staat, die totale Überwachung, die Verarmung der Menschen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Krieg, was ich nicht hoffe.
Die NATO fordert ja nach aktuellen Plänen zusätzliche Investitionen von rund 140 Milliarden Euro, die Europäische Union sogar 2 Billionen Euro. Einen erheblichen Teil davon soll Deutschland tragen, kann und wird die Bundesregierung diesen Forderungen überhaupt nachkommen.
Also nochmal ganz klipp und klar, das sind natürlich keine Investitionen, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es geht um die große Umverteilung, es geht um große Raubzüge an den Werten der Menschen. Das ist der Punkt. Und Ihre Frage, ob die Bundesregierung dieser Forderung nachkommt, das ist eben auch die Frage, wie lange die Menschen all das akzeptieren. Das hatten wir gerade schon besprochen. Ja, wie lange sie also diese Bewirtschaftungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Und meine Auffassung ist, dass diese Akzeptanz schwindet, weil es im Portemonnaie auch enger wird. Und je mehr man diese Deindustrialisierung in Deutschland, je mehr das fortschreitet, desto schwieriger wird es natürlich auch monetär und desto mehr kommt die Schuldentragfähigkeit Deutschlands in die Bredouille. Und dann ist irgendwann der Deckel drauf und höhere Steuern. Man versucht es zwar, man erlässt immer neue Steuern, erfindet neue Steuern, aber da ist irgendwann der Deckel erreicht und die Akzeptanz der Menschen schwindet zunehmend. Insofern werden sie es wahrscheinlich versuchen, es durchzuziehen, aber ich glaube, die Luft wird immer und immer dünner, weil die Überschuldungssituation sich immer deutlicher zuspitzt.
Deutsche Unternehmen fallen ja zunehmend als Steuerzahler aus. Einspringen müssen die Bürger. Während die Bundesregierung Sozialleistungen kürzt, werden zugleich zahlreiche neue oder höhere Steuern diskutiert, etwa auf Alkohol und Tabak, eine Finanztransaktionssteuer, eine Vermögenssteuer oder eine höhere Mehrwertsteuer. Das Portal Tichys Einblick spricht von Staatsraub. Ist diese Bezeichnung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
Ja, nun, also der Staat oder staatliche Akteure dürfen etwas tun, was wir beide nicht machen können. Ja, sie dürfen einfach den Menschen irgendwas abpressen, ohne dass es eine direkte Gegenleistung gibt. Also insofern Steuern sind Raub. Diese These kann man schon durchaus, die kann man schon durchaus bringen. Heute macht man es so, dass man ihnen kaum noch etwas lässt aus den laufenden Einkommen. Und das ist das große Problem. Und jetzt geht man eben auch zunehmend an das Ersparte und an das, was Generationen aufgebaut haben. Sprich, man möchte auch an die Erbschaftssteuern. Und was hier geschieht, ist vollkommen offensichtlich. Der Standort Deutschland wird immer unattraktiver, immer mehr Leistungsträger, immer mehr produktiv tätige Menschen verlassen das Land und gehen in Regionen, wo sie besser behandelt und niedriger besteuert werden. Und das ist wirklich etwas, was fatal ist.
Im vollständigen Interview geht es auch um angebliche Missstände in Bundesbehörden. Benjamin Mutlak ordnet die Hintergründe ein. Das komplette Gespräch sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung mit einem Klick auf das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.